Geburtsjahr ist 1927. Geburtsort Liemke. Und auch aufgewachsen in Liemke. Ich hatte noch 8 Geschwister. Unser Papa hat uns auch abends vorgelesen. Also wir hatten damals, wie ich klein war, immer noch eine Petroleumlampe.
Wann gab es hier den Strom?
35 sowas. Wir hatten 2 Kühe und Schweine und von dem Schweinestall war so ein Stück ab, da war die Toilette. Die Leute waren alle nicht so reich hier auf dem Sand wohnen. Die hatten alle so, dass sie eben so rumkamen. Mein Vater war Zigarrenmacher und der war auch selbstständig. Da hatten wir ein Zimmer für und die Elterngeschwister haben immer gesagt, sie hätten mithelfen müssen. Ich bin die jüngste, meine älteste Schwester war 20 Jahre älter. Und wie ich, so weit, da war mein Vater schon Invalide, also der hatte stark Asthma. Ja, meine Mutter hatte so genug zu tun. Ich weiß nur, dass es ein Mutterkreuz gab. Das hat meine Mutter gekriegt. Wir hatten ja 9 Kinder, die hatte 10 Gold gekriegt. Ich habe als Kind schon nicht gespielt, ich hatte immer meine Pflichten. Also mittags, wenn ich von der Schule kam, erstmal spülen. Also Kuh hüten und wir kriegten immer so im Herbst so 2 Futter Holz. Das musste ich mit meinem Vater sägen oder sowas. Also ich habe viel mit meinem Vater gemacht. Und wenn dann Feierabend war, dann haben wir Karten gespielt oder Mensch, ärgere dich nicht. Ja, und einkaufen. Also meine Mutter konnte überhaupt nicht Fahrrad fahren und mein Vater kriegte so schlecht Luft. Da gab es ja noch in Tüten, das wurde abgewogen. Also so fertig verpackt, das war ja gar nicht. Also ich war eigentlich immer voll beschäftigt.
Können Sie sich an Ihre Einschulung erinnern?
Ja, da bin ich alleine hingegangen, weil das nicht weit war. Also wir hatten so eine nette Lehrerin und die hat geheiratet, da haben wir alle geweint, weil die nicht mehr kam. Und dann mussten wir alle in eine Klasse. Aber so schlimm war das auch gar nicht. Also unser Lehrer hat uns sehr viel beigebracht, war auch eigentlich für bekannt. Haben Sie, glaube ich, auch nicht mehr gekannt, Lehrer Gerwin. Also wenn er reinkam, sind wir alle aufgestanden und haben gebetet. Auch nach 33, also so lange wie.
Gab es in der Schule Religionsunterricht?
Ja. Einmal in der Woche kam sogar der Vikar aus Kaunitz, sonntagsnachmittags in die Kirche. Wurde auch hingegangen und das war auch nicht verboten irgendwie von. Das hörte dazu.
Und wurde auch nicht gestört?
Wurde nicht gestört, ne.
Als Sie zur Schule gegangen sind, wurde da viel gesammelt?
Nur Winterhilfe hieß das. Ja, das war von der NSDAP. Kamen sie auch mit einer Liste rum.
Und dann sind sie von Haus zu Haus gegangen und...
Ja, die Leute standen da ja auch in der Liste so aufgeführt. Man kannte ja die Nachbarn. Und dann so ein kleines Mädchen, wenn das ankommt mit einer Liste. Sammeln, wir mussten Kartoffelkäfer sammeln. Von der Schule aus ging das. Ja, dann hatten wir so ein Bezirk, wo man durch die Kartoffel gehen musste, ob da Kartoffelkäfer drin waren.
Und, waren da welche drin?
Nee. Meine Eltern sind schon früh gestorben. Das war ja im Krieg. Meine Mutter ist 40 gestorben, mein Vater 42. Und mein Vater hatte stark Asthma. Er ist auch erstickt. Also das war ganz...
Gab es einen Arzt, der ins Haus gekommen ist?
Ja, aber Arzt, so eilig hing man gar nicht zum Arzt. Das war ja auch alles beschwerlich. Die Ärzte hatten auch kein Auto. Zu der Zeit, wie Mama gestorben ist, hatten die auch noch kein Auto, wüsste ich nicht. Also nur wer jetzt unbedingt eins brauchte, sonst. Aber so wenige Leute hatten kein Auto. Also die fuhren höchstens sonntags mit der Kutsche zur Kirche.
Alltag in der NS-Zeit, hat man davon überhaupt was gemerkt?
In Liemke ja gar nicht.
Nee. Das ist ja so eine Streusiedlung. Also die Leute haben sich alle gut vertragen und Politik war gar keine Rede von. Also das war hier gar nicht so mit den Nazis. So wie Herr Lammers, der war überhaupt kein Nazi. Aber hatte die Amtskasse und dadurch war der auch die Parteikasse und dann war er automatisch, haben sie den auch damals eingeholt. Also ich dachte, der Mader, der war schon eher Nazi. Auch unser Lehrer war nicht, manchmal waren die Lehrer ja auch schon so, aber das war unser Lehrer auch nicht.
Dass der Krieg angefangen hat, wie haben Sie
das
davon
erfahren? Ja, das war dann auch schon so, dass die Leute alle erschrocken waren. Aber dass das vorher so darüber geredet wurde, dass jetzt Krieg kommt, das war eigentlich nicht.
Was passierte, als dann Krieg war?
Ja, eigentlich auch nicht. Es passierte ja groß nichts, nur dass sie die Männer eingezogen haben.
Wer wurde denn aus Ihrer Familie eingezogen?
Ja, ein Bruder, der hatte gerade seine 2 Jahre um. Der Krieg fing am 1. September an, der wäre am 1. Oktober wiedergekommen. Und der andere Bruder, der dann gefallen ist, der ist dann eingezogen worden.
Im September gleich?
Ja.
Und Ihr Vater?
Und die anderen beiden Brüder waren schon verheiratet. Die sind etwas später eingezogen worden. Aber die waren auch beide im Krieg. Und nur noch eine Schwester war noch da. Also die anderen waren alle verheiratet. Und mein Bruder, der ist mit 26 dann auch gefallen. Also der hat sich dann sehr viel um mich gekümmert und er wollte unbedingt, dass ich entweder zur Handelsschule oder irgendwie sowas machte. Und er hat auch immer so Briefe geschrieben, wie so ein Vater, so besorgt. Und dann ist der noch Dezember 44 ist der gefallen. 3 hintereinander. Und früher sprach ja keiner. Also das war so gewesen und das hat keiner, irgendwie musste man da so alleine mit fertig werden.
Haben Sie viele Briefe geschrieben, Feldpostbriefe?
Doch, ich habe von meinem anderen Bruder, weil der sich immer so wie so ein Vater um mich gekümmert hat, die habe ich noch. Doch, also er war auch schon eingekesselt, weil nicht bei Stalingrad, sondern bei Leningrad. Und dann hat er das immer so umschrieben, also dass ich mir keine Sorgen machte. Aber wir geschrieben haben wir uns immer. Der ist 43, schwer verwundet in Russland. 44 kam er im Mai nach Benediktbeuern, das ist unten an der Donau. Und da bin ich auch hingewesen. Und das war im Krieg. Da sind wir am Morgen um 5 Uhr hier von Dings und einen anderen Nachmittag war ich erst da. Also da in Köln mussten wir aussteigen. Da haben wir dann, da war der Dom kaputt und in Stuttgart fuhr der Zug nicht mehr weiter. Da haben wir auf dem Bahnhof geschlafen mit meiner Schwester. Und uns abwechselnd haben wir uns auf den Koffer gesetzt und aufgepasst, also abwechselnd geschlafen. Und dann sind wir einen anderen Nachmittag um 5 Uhr waren wir dann erst bei ihm in Benediktbeuern, das war so ein Kloster, beschlagnahmt als Lazarett. Da habe ich meinen Bruder noch besucht. Und im Dezember ist er gefallen.
Wer hat denn damals die Todesnachricht hier zugestellt an Sie? Die Nachricht, dass er
die Nachricht
ist.
Von der Post her. Ich musste ja immer zur Post, wie ich auf dem Amt war. Also die Nachrichten musste ich bei Mader abgeben.
Der hat die zugestellt.
Ich habe die Nachricht bei uns, hatte die Poststelle ein Maßmeier. Von dem habe ich die Nachricht gekriegt. Mhm. Und mein Vater, der ist 8 Tage vor meiner Schulentlassung gestorben. Und 14 Tage später kam ich dann ins Pflichtjahr. Das haben unsere schon gesagt, da hast du deine Trauer abgearbeitet. Auf der Limeke ist das heute. Da habe ich mein Pflichtjahr gemacht. Die hatten damals Kühlke gepachtet. Die hatten auch 6 Kinder. Das war schon ein langer Tag. Ich musste morgens 7:30 da sein. Erstmal den Tisch decken. Also die hatten ja auch nicht so viel Platz und die waren froh, dass ich zu Hause schlafen konnte. Und meine Schwester war auch alleine bange. Und die hatten auch noch ein kleiner Mädchen. Also die haben ja damals die einfach so da hinten auch verschleppt und hier nach Bauern.
Wie hieß die denn?
Marie, da weiß ich sogar die Adresse, weil ich sie immer für die Maria Kroschinska, Viskotice, Poskonus, Visimianowski, Bovia, Drutki, Vovos Lemberg. Das war die Adresse für die Mutter.
Und haben Sie sich gut verstanden?
Doch, wir beide haben uns gut verstanden. Also sie konnte auch schon einigermaßen Deutsch. Die hat dann immer schon den Ofen angemacht, also dass ich dann Kaffee kochen konnte. Und dann gab es, also da waren 14 Personen am Tisch mit diesen, also da gab es ja schon immer jede Menge zu spülen, ne? Kartoffelschälen und dann die Räume, Betten machen. Und dann konnte man schon fast wieder Mittagstisch decken und dann wieder spülen. Und dann legten die sich alle hin, aber dann habe ich immer schon gebügelt. Und wir haben auch jede, weil ja so viele Leute waren, jede Woche montags gewaschen.
Im Bach noch, oder?
Ja, im Bach auch. Aber das, also wenn es dann so kalt war, das hat dann die Marie hieß, die Ukrainerin. Also das, im Bach das Spülen, das hat die dann gemacht. Aber so aufhängen und bügeln und sowas, da floss der Bach. Und die hatten da extra so ein Bretter liegen. Wurde, die, wenn es so kalt war, noch ein Eimer mitgenommen mit warmem Wasser, dass man ab und zu mal die Hände da reintauchen konnte. Also sie hat gemolken und so auch mit dem Vieh mehr mit dabei. Ja, die war auch ganz tüchtig. Also wir beide haben uns gut verstanden.
Und die Marie, wie alt war die denn?
18 vielleicht. Also die war ja noch da, wie der Krieg vorbei war. Ob die überhaupt wieder heile nach Hause gekommen ist.
Müssen sie gar nicht?
Nee. Aber die wurden einfach da hinten weggeholt und mussten hier bei den Bauern arbeiten.
Als Magd im Grunde?
Ja, ja. Da habe ich mein Pflichtjahr gemacht. Und die hatten noch die Fangelaufseher. Das waren immer zwei Soldaten, die... Also die brachten immer die Gefangenen mit bis auf die Dele. Und die Bauern haben dann ihre einzelnen Gefangenen da abgeholt. Und auch abends da wieder hingebracht. Und dann haben die Gefangenenaufseher die wieder mitgenommen zu der Baracke. Die Baracke stand da bei Peitzmeier. Aber das haben sie hinterher abgebrochen. Also die Gefangenenaufseher, die waren ja auch, also das waren ja Soldaten. Also wir haben auch viel Spaß gehabt. Dann.
Also hatten Sie zu den Aufsehern von den Gefangenen auch ein ganz gutes Verhältnis?
Ja.
Haben die dann bei Ihnen auf dem Hof gefrühstückt oder wie lief das?
Ja, die hatten da richtig, also die hatten einen Tisch, wo die beiden dran saßen und die kriegten da ihr Essen. Und da haben sich die Kühlkasse, also die kriegten das ja bezahlt. Auch sogar so ein Nebenverdienst für die.
Und wie war das Verhältnis zwischen den Gefangenen und den Aufsehern?
Das kann ich gar nicht so beurteilen. Also alle für sich ganz gut. Also die Frau Kühlkau, also meine Chefin, die war immer so besorgt, dass ich ja nicht mit den Gefangenen in Verbindung kam.
Waren das viele Gefangene?
Ja, so, ich schätze mal so 20 Stück. Wie das erste halbe Jahr waren Franzosen. Wo Bauer Obermeier, wo der Obermeier wegkommt, ja, ja. Da ist ja alle Straße weg. Da drin hatten die eine Baracke gebaut, aber das haben sie wieder abgerissen. Ja, und nach dem Krieg, der Krieg vorbei war, da waren die ja frei. Da haben sie sich, also die Leute, die Bauern, die gut behandelt hatten, und hinterher, die sie nicht so gut behandelt haben, da haben die sich auch erstmal gerecht. Die Russen.
Was ist da abgelaufen?
Ja, dass sie geklaut haben oder... Also mir haben sie das Fahrrad geklaut. Ich bin mal einmal mittags nach Hause gefahren, kamen mir drei Russen entgegen, packten an meinen Lenker. Da war mein Fahrrad futsch. Da war das schon das dritte Fahrrad. Die haben mir damals drei Fahrräder geklaut. Zwei vom Amt. Das erste haben die Judenfrauen. Aus Kaunitz, ja, die mussten sich anmelden. Hinterher haben sie fünf Fahrräder aus dem Schuppen geklaut beim Amt.
Wann sind Sie denn zum Amt gekommen?
1. April 1943.
Also haben Sie wirklich das Pflichtjahr ein Jahr gemacht?
Ja. Hm.
Was haben Sie dann beim Amt gemacht? Als was haben Sie angefangen?
Als Lehrling.
Was waren dann alles so Ihre Aufgaben?
2 Jahre bei Lammers auf der Kasse, Hebebuch und Hilfseinnahmebuch, das ganze Buch, das mussten wir jeden Abend unten in den Geldschrank bringen, wegen der Fliegerangriffe.
Damals war ja sehr viel Barverkehr, fast
ausschließlich. Ja, ja. Da hatte ja keiner, also ganz wenige ein Konto.
Wo haben die Leute ihre Lebensmittelmarken und Bezugsscheine bekommen?
Ja, auch auf dem Amt.
Das war so, dass die Leute die Lebensmittelmarken holen bei der Verwaltung, gingen mit diesen Marken in die Geschäfte rein und mussten anstelle von Geld, mussten sie die Marken da abgeben.
Ja, Geld musste man auch bezahlen, auch, natürlich, aber man kriegte ja nur diese, nicht mehr, wie man auch Marken hatte.
Und die Geschäftsleute, die mussten die Marken aufkleben?
Die mussten die aufkleben.
Und die aufgeklebten Marken, die die Geschäftsleute gebracht haben, die wurden dann abgeglichen?
Ja, das wurde abgeglichen, ob das stimmte, was die angegeben hatten. Und dadurch wurden die Bezugsscheine ausgestellt. Ja, und die konnten dann wieder für einkaufen.
Wenn ich meinetwegen jetzt im Oktober 1944 ein paar Schuhe gebraucht hätte, wie hätte
ich das? Ja, da mussten sie auch einen Bezugsschein haben. Einmal gab es für die Lebensmittelmarken Bescheine. Und einmal für Schuhe oder Fahrrad oder solche Bezugsscheine. Also ich habe ja auch, wie sie mir das Fahrrad geklaut hatten, einen Bezugsschein für ein neues Fahrrad gekriegt. Gab es einen Bezugsschein für.
Und was haben Sie noch gemacht?
Auf der Post. Musste immer Post bringen abends und morgens holen. Also der kriegte die Todesnachrichten. Ja. Aber das habe ich nicht gewusst. Die wurden dann auf der Post schon so eingetragen und er musste das dann unterschreiben, dass er die gekriegt hatte. Gott sei Dank, dass ich es nicht gewusst habe.
Und er hat die dann zugeschrieben?
Er hat die dann, ja.
Wie war der so?
Also früher hatte man ja überhaupt sehr viel Respekt vor allen. Also ich bin da hingegangen und er hat das unterschrieben und das war's dann.
Ich habe ihn ja dann nach dem Krieg erst kennengelernt, 1956. Also ich bin mit ihm ganz gut zurechtgekommen. Mhm. Wahrscheinlich hat er sich sowieso ein bisschen geändert. Ne? Er war ja vorher auch doch ein bisschen angehaucht worden.
Ne? Ja. NSDAP-Ortsgruppenleiter, das macht man ja nicht ohne Grund.
Ja. Er hat ja selbst in seinen Erinnerungen geschrieben, dass er dazu gezwungen worden ist. Ne? Und er schreibt auch, was sollte ich anderes machen? Ne? Ich wäre rausgeflogen hier. Ne?
Lückewille war auch, aber der war ja auch irgendwie ganz unnahbar.
Ja.
Hat man vom Krieg was mitgekriegt in Verl? Erst war das ja noch weit weg.
Natürlich. Wir haben auch Alarm gemacht. Also das war ja auf dem Amt war ja auch so ein Gerät für Alarm zu geben. Am zweiten oder dritten Sonntag mussten wir auch Alarmdienst machen. Also das hat geschellt und dann wurde das durchgegeben. Da und da sind die Flugzeuge, sind im Anflug. Also ein langer Ton war in Warnung. Also schnell nacheinander, das war Vollalarm. Also das habe ich auch gegeben, also das konnte ich auch. Okay. Ja, ich weiß nicht, einmal war der Angriff in Gütersloh, da sollten wir in den Keller und ich habe noch durchs Fenster geguckt und da kam auch der Marder. Was machen Sie denn noch hier? Ich sage, ich will den Hund im Keller nicht ersticken. Den Keller, ja, da wäre man ja drin erstickt. Wie überall war nicht extra dafür angelegt. Also ich bin da eigentlich nie im Keller gewesen. Hinterher hat der Hermreck Papier drin verbrannt. Donnerstags Nachmittags war das. Also ja, Gütersloh war dann, konnte man richtig das hören, also wie die Bomben fielen. Montags hatten wir immer Berufsschule. Und dann haben sie sonntags in Gütersloh ein großer Angriff. Also wo nebenher die Kirche. Also ich konnte gar nicht her. Und dann war auch morgens nochmal wieder Fliegeralarm. Dann sind wir erst im Keller und dann war wieder Entwarnung oder Vorentwarnung. Und dann konnten wir hintergehen. Und dann war ich mit dem Fahrrad unterwegs Und dann war noch wieder Alarm und in Spetzer, da haben mich die Leute angeschrien, ob ich verrückt wäre, dass ich bei Alarm da durch die Gegend fahre.
Hat man sich dann in den Graben geworfen, als die kamen, oder?
Ich nicht. Aber das haben wir, ja. Hab eigentlich überhaupt nie so Angst gehabt. Die SS war das. Die marschierten jeden Morgen, machten die einen Rundgang im Dorf. Die waren ja in der Schule, war so eine Abordnung, also, und die machten jeden Morgen so einen Rundgang und dann haben wir immer am Fenster gestanden. Es waren alles ganze schneidige Kerle. War Elitetruppe, Ausgesuchte. Und in Kaunitz waren die auch, in der Schule.
Was hatten die für eine Aufgabe?
Die hatten keine Aufgabe hier, die sollten sich, glaube ich, so ein bisschen erholen. Wisst ihr nicht, dass die große Aufgaben hier gehabt hätten?
Schulungen hätten die gemacht.
Ach, das kann schon sein. Und mit diesen SS, das war höchstens das letzte Jahr. Das jetzt ein ganzes Jahr war, glaube ich gar nicht mal. Die Frauen, die wurden ja auch dienstverpflichtet. Und die waren oben im Saal bei Klaas Brummel. Als Näherin, die haben dann, schätzen wir, dass die Soldatenzeug nähen mussten. Haben sie immer gesagt, das war von Hügelmeier. Ob der das geleitet hat, jedenfalls.
Was waren das für Frauen?
Ja, einfach so Pferdefrauen. Aber die wurden dienstverpflichtet.
Wie war das überhaupt bei Kriegsende? Also als die Amerikaner sich genähert haben, wurde da viel verbrannt an Akten?
Hab ich nichts gesehen. Also die kamen ja Ostern und Ostermond und Dienstag bin ich wieder zum Amt gefahren. Wir haben unsere Arbeit weitergemacht.
Hat man was davon geahnt, dass der Krieg bald zu Ende ist? Und hat man sich vorbereitet irgendwie im Amt?
Auf dem Amt überhaupt nicht. Sicher, das haben ja immer mehr zurück. Also Weihnachten waren ja schon Wesel und so, die da ausgebombt waren, die hier schon untergebracht waren. Also es war ja abzusehen.
Und wie war das dann Ostern 45?
Ja, also Herr Lammers, der sollte eigentlich noch einen Volkssturm und sollten die hohe Brücke verteidigen. Und da hat er mir schon gesagt, er hat da bei Armelink hat er angerufen und die sollten Butterbrote für die machen. Aber das hat er dann nicht mehr gemacht. Also da war ja der Karfreitag dazwischen. Also da hat er mich nicht mehr losgeschickt, er hat auch die hohe Brücke nicht mehr verteidigt.
Also ist der Volkssturm gar nicht mehr aktiviert worden?
Nee. Karfreitag, der blieb ja noch, also das war noch ein Feiertag. Und dann haben sie ja in Kaunitz haben sie bombardiert. Das waren so Jabos, nannten sie die. Ich habe auf dem Hof gestanden und habe gesehen, wie die in Kaunitz, und da habe ich es dann auch gehört, wie sie die Bomben geschmissen haben. Also ich hatte nicht so eine Angst. Und samstags mussten wir ja auch immer noch bis eins. Und weil ich den weitesten Weg hatte, musste ich dann sofort meinen Dienst antreten, für Alarm zu geben. Da bin ich bis eins, mussten wir sowieso bis 3 Uhr nach Hause gefahren. Und dann konnte man die Panzer auf der Autobahn schon hören. Als wenn die ganze Luft so gebebt hätte. Heute ist das, merkt man, aber früher waren ja überhaupt keine Autos da, ne? Und es ist ja auch jetzt schon mehr gebaut worden, damals konnte man das noch viel mehr hören. Und dann meine Schwägerin und meine Schwester, die hatten alle so viel Schiss, die haben schon mal den Kuchen, den sie eigentlich Ostern geben sollten. Bei uns war auch so ein Fichtenbusch, haben sich erst mal versteckt. Und ich war immer nicht bange, ich hatte nicht so schreckliche Lusten am Leben. Ich dachte, wenn ich tot bin, bist du tot. Und ich habe dann mit dem Nachbar, der war auch kein, brauchte nicht Soldat werden. Wir sind dann, haben uns auf die Linke, da ist ja diese Kreuzung nach Wirtin runter oder nach Schloss Solte. Und dann kamen die ganzen Soldaten zurückgefahren. Haben wir als Wegweiser, wo sie am besten fahren könnten.
Was für Soldaten waren das?
Ja, das waren die Deutschen.
Und SS-Leute, was war mit denen los?
Ja, die waren auch schon weg. Die waren sonntagsmorgens, Ostermorgen. So kurz vor Mittag haben die ganz langsam angefahren. Haben dann immer wieder gehalten und haben dann auch mal so ein paar Schüsse abgegeben. Die ersten sind ja über Österwierstraße, also von Kaunitz her gekommen. Ich glaube, die waren bei uns eher wie ein Pferd in Lienke. Und bei uns, wenn man dann etwas weiter kommt, man in Holterwald rein, also da sind sie erstmal stehen geblieben. Die waren schon nicht so schickig, freudig, also dass sie. Aber bei uns, bei wir zu Hause, da war auch so ein kleines Wäldchen von Kaunitz aus, diese SS haben da, hatten da auch so Schießübungen drin. Und da haben sie dann auch ein paar Mal, ich weiß nicht, was die da so noch so drin stehen lassen hatten, da haben sie auch noch so ein paar Mal reingeschossen. Aber so ist dann nichts passiert.
Und mit ihrer Schwägerin waren sie alleine zu Hause?
Ja.
Und haben das aus dem Fenster beobachtet, oder wie stelle ich mir das vor?
Ich glaube, ich habe sogar auf dem Hof gestanden. Mein Bruder war ja 2 Jahre Soldat und der hatte sich eine Uniform schneidern lassen und hatte so einen Säbel. Und den haben wir erstmal ins Heu gesteckt, also das und auch die Uniform versteckt.
Ist das Haus denn durchsucht worden?
Nee.
Aber sie wussten das.
Aber das zur Vorsicht erstmal.
Und dann war Ostermontag gewesen und dann sind Sie am Dienstag ganz normal zur Arbeit gegangen?
Ja.
Wie war das?
War auch eigentlich ganz normal. Also waren alle da wieder. Und der Lückewille, also das war ja der Bürgermeister. Und der ist ja noch später geholt worden wie die anderen. Also es ging eigentlich alles so normal weiter.
Gab es da einen Unterschied, die Arbeit am grünen Donnerstag davor und am Dienstag?
Nicht, das hat sich nichts.
War die Atmosphäre irgendwie anders?
Kann ich gar nicht mehr so sagen. Was jetzt richtig kam, wusste man ja auch nicht. Das ist ja auch alles so weitergelaufen.
Da war so ein Kommandant oder sowas.
Also die Beamten haben sich ja auf Christi Himmelfahrt abgeholt. Das war so, ich schätze mal, so 6 Wochen nach der Krieg vorbei war. Ich war 2 Jahre bei Lammers auf der Kasse. Dann kam der Strüwer, der kam aus Reda. Und der hat als erstes den Schreibtisch aufgebrochen von Lammers. Und das fand ich nicht, dass ich sowas gehört. Und ich bin ja immer so Gerechtigkeitsfimmel habe ich. Da habe ich den immer so links liegen lassen. Wenn er dann was wollte, ging er nach Anneliese aufs Standesamt. Und da bin ich da auch gar nicht lange mehr auf der Kasse gewesen. Da waren ja gar nicht mehr viele Beamte da. War ja nur noch Herrn Wille und Mader, weil...
Welche Aufgabe hat denn der Herr Mader im Amt gehabt?
Der nannte sich damals Büroleitender Beamter. Ne? Der war also Leiter des Hauptamtes mit Schulamt.
Ja, und auch
und allgemeiner Vertreter noch des damaligen Amtsbürgermeisters.
Aber ja, die sind doch dann auch abgeholt worden, oder?
Aber Herr Willenlich, Herr Mader und Herr Lammers.
Was hat man den beiden vorgeworfen?
Ja, das weiß ich ja nicht. Also ich schätze mal, weil die in der Partei waren. Und der Lammers hatte die Amtskasse und ich schätze mal, der hatte auch die Parteikasse. Das könnte ich eigentlich, dass der kein Nazi war, der Lammers, also.
Es waren mehrere Leute aus der Verwaltung in maßgeblichen Funktionen bei der NSDAP. Der Sievers war doch dabei.
Ja, Sievers ist auch abgeholt worden, ja. Ne? Sind die denn sofort wieder eingefangen da? Oder?
Nee, später erst. Der Mader war ja auch erst in Staumühle und danach war er bei der Schuhfabrik in Kaunitz.
Ja, da war der Lückewille. Bei der Schuhfabrik.
Ja,
war der Mader da auch?
Auch Mader.
Ja?
Ja, ja. Und dann Lückewille ist dann...
Ja, Lückewille, den haben sie später geholt, aber den haben sie nicht mit den anderen zusammengeholt.
Nee. Den Mader haben sie an dem Donnerstag geholt. Ne?
Mader und Lammers und Schwirblis, glaube ich, auch.
Und
Sievers.
Was haben Sie denn dann mitbekommen von den jüdischen Frauen in Kaunitz?
Die waren in Kaunitz in der Schule. Die mussten sich in Pferl melden Ja, und die haben unsere Fahrräder geklaut. Dann musste ich zu Fuß nach Hause, 7 Kilometer. Und der hat der Opa Hermrich, der war Polizist, der hat mir dann ein Fahrrad gegeben, das war irgendwo stehen geblieben.
Und haben Sie die Frauen mal gesehen? Wie sahen
doch,
die aus?
Ja, eigentlich auch ganz normal. Man hatte die auch hinterher mal, also dann waren die ja auch richtig, die kriegten ja auch dann Kleidung zugewiesen. Dann sahen die besser aus, mal wie wir. Wir kriegten ja auch nur kleiner Mann oder irgendwie gepungelt. Die Anneliese waren auch ausgewiesen. Und sie wollte dann noch was aus der Wohnung holen. Und wir beide waren so ziemlich naiv. Helma, gehst du mit? Und wir sind da auch schön reinmarschiert. Die saßen da in den Sesseln und die Füße auf den Tisch. Das war ja für uns nochmal ganz was. Aber die haben uns überall, wo Anneliese was wegholen wollte, sind sie auch mit uns hingegangen. Aber da haben wir erst gedacht, es hätte uns ja, wer weiß, was passieren können. Ne? Aber irgendwie so. Naiv und doof war man noch. Ich hatte eine große Schnauze. Also nach dem Krieg haben sie ja die Frauen wieder entlassen. Da waren die ja überflüssig, nicht? Da kamen die Männer ja alle wieder.
War das auf dem Amt auch so?
Ja. Ich hätte noch bleiben können, weil ich vollweise war. Aber ich habe 47 geheiratet. Aber so wie Anneliese oder die haben sie dann alle hinterher entlassen. Kamen die Soldaten wieder. Es war ja immer so mit Frauen, ne?
Und nach kamen ja die Flüchtlinge auch.
Die mussten sich ja auf dem Meldeamt melden. Das hat der Hagemann und ein Schütte, der ist aber nicht lange da gewesen. Die mussten einfach zu den Leuten und Zimmer beschlagnahmen. Und ich musste so auf dem Amt bleiben, dass sich die Leute da meldeten. Aber da hatte man gar nicht viel zu tun. Aber die mussten dann einfach so überall in die Häuser und Wohnungen waren das ja alles nicht. Es waren alles nur Zimmern.
Wurde den Leuten das angekündigt, dass einer kommt vom Amt und sich das anguckt?
Auch nicht.
Kam einfach.
Ja. Und die Hiesigen, die hatten da gar keine Aussicht mehr, dass sie eine Wohnung kriegten. Also das ging mir dann ja auch so mit der Wohnung. Da habe ich im Spielbiss gesagt, ich sage, ich muss erst zum Osten rüber, damit mir hier auch eine Wohnung zusteht.
Die Nachkriegszeit, wie lange ging das?
Da hatte ich mit mir so viel zu tun, also da habe ich mich... Da hatte ich mein Durchkommen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben keine Eltern. Ich musste mich auch ganz schön durchs Leben kämpfen. Wir haben 47 geheiratet. Da bin ich mit in die Schule gegangen. Und die Eltern sind auch so früh gestorben und dann war er bei der Oma. Ich war 20. Ja, der Vormund musste dann noch mit zum Standesamt. Also wir haben noch vor der Währung geheiratet. Da gab es noch Bezugsscheine. Ein Kilo Fleisch gab es extra einen Bezugsschein für die Hochzeit. Das andere musste alle Verwandtschaft also so Kuchen backen und zusammenschmeißen. Mit nichts angefangen. Wir hatten da auch noch Ausgewohnte aus Gelsenkirchen, die hatten erst noch ein Zimmer. Also die Räume waren nur 9 Quadratmeter, 3x3. Ich habe schon gesagt, ich habe 20 Jahre das Wasser gepumpt und nach draußen geschlürt. Bei 6 Kindern, mit einem Wegputter auf den Herd, Kinderwäsche. Aber sonst kam man nirgendwo hin, wie im Gefängnis. Also da hatte ich, ob da was so in der Welt noch war, das war, kann ich gar nichts zu sagen. Also ich habe da sehr drunter gelitten, dass meine Eltern nicht mehr da waren. Und da habe ich mir vorgenommen, wenn ich Kinder habe, dann sollen die, wenn die von der Schule kommen, dass dann Essen auf dem Tisch steht. Das hat es auch immer gegeben. Also wie das heute ist, finde ich das nicht schön. Kinder können sich ja nicht mal ausschlafen. Die werden schon morgens durch die Gegend gebracht. Früher hatte man ja auch, man musste Windel waschen. Also da hätte man gar keine Zeit für gehabt, die da bloß herumzuschlüren. Mein Bruder zu Hause, der ist erst 48 aus der Gefangenschaft gekommen. Der war in Sibirien. Das sind 10 Jahre, die da weg sind, ne? Die Leute haben früher immer alles so hingenommen. Also meist, ne? Was kommt, das kommt. Also das kann man doch nichts ändern. Es war nur eben so und fertig. Ja.